Ja, am Osterfest freuen wir uns über die Auferstehung Jesu von den Toten. Er ist der Erste der Auferstehung, dem wir nachfolgen werden, wenn er wiederkommen wird. Aber die Auferstehung gibt uns nicht nur Hoffnung für die Zukunft. Auch heute in unserer Welt können wir nicht schweigen von unserer Freude und beten, dass das Evangelium unter uns wirksam werde und diese Welt verändere. Ja, an Ostern gibt es ja auch die Tradition des Osterlachens. Und so habe ich mir heute mal erlaubt, zwei kleine Witze mitzubringen, die ich einmal vorlesen möchte. Den einen habe ich schon mal, aber den anderen noch nicht. Und von daher wollen wir schauen, ob Sie ihn kennen. Ein Pastor predigt lange, sehr lange. Plötzlich steht einer der Zuhörer auf und geht. Der Pastor ruft ihm hinterher: Wo gehen Sie hin? Zum Friseur, antwortet der Gefragte. Da hätten Sie auch vor der Predigt hingehen können. Da war es noch nicht nötig. Ein zweiter kleiner: Warum erschien Jesus, nachdem er auferstanden war, zuerst einigen Frauen? Damit die Sache schneller bekannt wurde.
Ich lese den Predigttext. Er steht in Lukas 24. Jesus erscheint den Jüngern. Als die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte erzählten, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach, stand er plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sehen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an. Seht euch meine Füße an. Könnt ihr doch sehen, dass ich es bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat einen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie: Habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß vor ihren Augen. Dann sagte er: Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnet er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte: Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird.
Frohe Ostern. Wir wollen noch einmal still werden und zusammen beten. Gott, wir danken dir für diesen wunderschönen Morgen. Wir danken dir für Ostern und dafür, dass wir die Auferstehung feiern können. Und wir wollen dich bitten, dass wir neu dankbar dafür sind und begreifen, was das für uns bedeutet. Amen. Heute Morgen musste ich noch tanken. Und dann hatte ich schon bezahlt und dann habe ich am Ausgang die Bild-Zeitung gesehen mit einer Sonderartikel mit der Überschrift, woran ich glaube, 50 Deutsche sagen, was ihnen Halt gibt, 6 Seiten Spezial zum sonnigsten Osterfest seit Jahrzehnten. Und daraus will ich ein paar Statements zitieren. Also mit der Überschrift, woran ich glaube. Ich lasse mal die Namen weg, einfach so, was die Leute so sagen. Ich glaube an die Liebe und Frieden unter den Menschen. Sterben müssen wir eh alle. Das ist Grund genug, um davor einfach nett zueinander zu sein. Ich glaube daran, dass eine Gesellschaft möglich ist, in der alle Menschen frei von Armut und Not leben können. Ich glaube daran, dass Leben und Engagement Sinn ergeben, egal wie es ausgeht. Ich glaube an Solidarität, an Mitmenschlichkeit und ganz besonders an Europa. Ich glaube an mich, weil ich meine schwere Erkrankung mit positivem Denken besiegt habe. Ohne Mut und Glauben klappt das nicht. Ich rate jedem, nie aufzugeben. Ich bin undogmatisch, aber wenn ich an etwas glaube, dann ist das die griechische Mythologie, Zeus und alles, was dazugehört. Ich glaube, dass es eine höhere Macht gibt, ob die sich nun Gott nennt oder doch anders, das macht für mich keinen Unterschied. Da oben ist einfach was und das fühlt sich manchmal gut an. Ich glaube an die Lehre des Buddha und in diesem steht unter anderem nichts glauben, alles selber erfahren. Und es gibt auch tatsächlich ein paar christliche Statements darunter, zum Beispiel, für mich ist Ostern das größte Hoffnungszeichen der Menschheitsgeschichte. Die Botschaft der Auferstehung macht Mut und gibt Kraft, Gottes Liebe hier und heute in die Welt zu tragen. Oder ich glaube an Gott und mache mir immer wieder bewusst, dass er für mich da ist und mir Kraft und Intuition schenkt. Mein Lebensmotto kommt daher auch aus der Bibel, aus dem Brief des Paulus an die Philipper. 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und ein letztes, ich glaube an Jesus Christus. Er ist für mich kein Sonntagsgott, der mich auf Jenseits vertröstet. Er ist für mich die nachhaltigste Energiequelle für meinen Alltag. Grund dafür ist Ostern. Jesus Christus lebt und schenkt mir Hoffnung über den Tod hinaus. Ich will in meiner Predigt heute darüber sprechen, was die Auferstehung eigentlich für uns Christen bedeutet. Es sind ja ganz viele Aspekte. Ich habe mal so 2, 3 rausgegriffen. Also es geht quasi um diese Frage aus der Bild-Zeitung, woran ich glaube. Und ich habe dazu 2 Punkte. Einmal die Hoffnung der Auferstehung und dann die Kraft der Auferstehung. Als erstes also die Hoffnung der Auferstehung. Wenn man sich diesen Text ansieht, oder wir haben ihn ja jetzt als Schriftlesung gehört, den heutigen Predigttext, dann fällt auf, dass das kein ungetrübtes Wiedersehen ist, ja, sondern da ist bei dieser ersten Begegnung zwischen den Jüngern und Jesus ein Zweifeln im Raum und da sind Fragen und da ist ein Zögern. Und was hier berichtet wird, das ist ja die erste Begegnung, seitdem Jesus gekreuzigt worden ist, mit den Jüngern. Und er kommt zu den Jüngern und man würde doch erwarten, dass das ein großes Hallo gibt, so ein Umarmen und so. Und wir sehen aber, dass es genau das Gegenteil ist. Und die Jünger erschrecken und weichen zurück und fragen, bist du es wirklich? Und da ist ein Zweifel und das Erste, was Jesus machen muss, dass er quasi mit den Jüngern diskutieren muss, dass er tatsächlich der Auferstandene ist. Und dann geht er Stück für Stück auf ihre Zweifel ein und die Frage ist, wie macht er das? Und das Erste, was er zu ihnen sagt, ist, hier seht ihr meine Hände und meine Füße, ich bin es, ja, berührt mich, fasst mich an. Und warum macht er das? Das ist natürlich ganz offensichtlich. Er will klarstellen, dass das, was da passiert in dem Moment, was die Jünger da sehen, ist keine Erscheinung, ist kein religiöses Gefühl, ist kein Symbol, ist keine geistliche Auferstehung. Sondern das, was sie da sehen, ist jemand, der Fleisch und Blut hat, der Realität hat. Das ist sein Punkt. Ein Geist hat doch kein Fleisch und Blut, sagt er. Und er widerspricht deutlich diesen Zweifeln, dass sie denken, er ist ein Geist. Und das ist eigentlich total schön. Auch für uns heute. Er widerspricht auch allen Zweiflern und allen Theologen, die sagen, ja, die Auferstehung, die ist doch nur symbolisch gemeint. Ist ein Zeichen dafür, dass nach dem Fall es immer wieder ein Aufstehen gibt. Nein, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, mit Fleisch und Blut. Er ist buchstäblich, physisch, körperlich, greifbar auferstanden. Das Grab ist leer. Ich habe mich so gefragt, warum zeigt er ihnen die Hände und die Füße? Warum zeigt er ihnen nicht sein Gesicht und sagt, ey Leute, guckt mich an, ihr kennt mich doch. Ich bin's, Jesus. Das würde man doch erwarten, oder ich würde das erwarten. Und die Frage ist, warum zeigt er ihnen die Hände und die Füße? Stellt euch vor, ihr habt irgendeinen Gegenstand, der euch wichtig ist, den ihr ständig braucht, und auf einmal verliert ihr diesen Gegenstand. Ein Schlüssel, das Handy, irgendeine Kette, ein Erinnerungsstück, was auch immer. Und ihr sucht diesen Gegenstand und stellt die ganze Wohnung auf den Kopf. Fragt die Leute, bei denen ihr gewesen seid, ob ihr ihn vielleicht da verloren habt, aber ihr könnt diesen Gegenstand einfach nicht finden. Und dann habt ihr ihn ein paar Tage oder Wochen nicht und ihr denkt schon, ihr habt ihn für immer verloren. Und auf einmal findet ihr ihn wieder und sagt, da ist er ja. Wir kennen das doch, oder? Das passiert uns, wir verlieren einen Gegenstand und die Tatsache, dass wir ihn dann lange nicht hatten, macht dann unsere Freude, dass wir ihn wieder haben, noch größer. Wir schauen den Gegenstand an und sagen, ja, den habe ich vermisst. Schön, dass ich ihn wieder habe. Und wir freuen uns so darüber, dass es ist fast so, dass die Tatsache, dass wir das Ding verloren haben, den Wert erhöht und die Freude über diesen Gegenstand noch größer und wertvoller macht. Als die Jünger auf die Hände und die Füße von Jesus schauen, da haben sie die Nägelmale gesehen, natürlich. Die durchbohrten Hände und Füße. Und obwohl Jesus einen erneuerten Körper hatte, obwohl er einen Körper hatte, der von einer ganz anderen Qualität war, obwohl das so war, waren noch immer die Nägelmale da, um zu sehen. Und was hat das bewirkt? Das war so ähnlich, als wenn wir einen Gegenstand verlieren. Ja, und diesen Gegenstand wiederfinden und uns noch mehr darüber freuen als vorher. Denn in dem Moment, als die Jünger diese Hände und Füße sahen, wurden sie daran erinnert, welchen Verlust sie hatten. Welche Trauer sie hatten. Was für eine dunkle Stunde es gewesen ist am Kreuz. Und gleichzeitig sehen sie eben, das sind seine Hände. Nur er kann es sein. Er steht vor uns. Er ist es. Er ist da. Er ist bei uns. Er ist hier. Und dieses gleichzeitige Miteinander von der Erinnerung an diesen Schmerz durch die Kreuzigung und dem, dass er jetzt tatsächlich da ist, hat ihre Freude nur noch größer gemacht. In 1. Korinther 15 redet der Apostel Paulus ausführlich über die Auferstehung. Und er sagt in diesem Kapitel ganz deutlich, ganz ausdrücklich, dass wir auf die gleiche Art und Weise auferstehen werden wie Jesus Christus. Er sagt, Jesus war der Erste und wir werden auf die gleiche Art und Weise auferstehen am Ende der Welt. Das bedeutet, wir werden auch so einen erneuerten und veränderten Körper haben. Wie Jesus. Aber es bedeutet auch, dass auch wir auf irgendeine Art und Weise die Spuren unseres Leidens und unserer Schmerzen tragen werden. Wir werden irgendwie noch immer die Zeichen von dem, was wir erlebt haben, hier auf der Erde an uns tragen. Spuren von unseren zerbrochenen Beziehungen, Spuren von Chancen, die wir niemals genutzt haben, Spuren von Enttäuschung, von Schmerzen, von Krankheiten, von all diesen Dingen, die uns heute begegnen. Und jetzt könnte man fragen, wieso? Wenn wir in der Ewigkeit sind und einen neuen Körper kriegen, wieso? Wozu soll das noch gut sein? Weil die Erinnerung, dass wir all das hier auf der Erde hatten, Schmerzen, Trennung, Tränen, Krankheiten, dunkle Täler, und die Freude, dass wir das auf einmal nicht mehr haben, unsere Freude nur noch größer machen wird. In der Offenbarung steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Wenn wir auf einmal Freunde haben, die nicht mehr weggehen, nie mehr. Wenn wir auf einmal Zeit haben, wenn wir auf einmal einen Vater haben, der wirklich bei uns ist, für immer. Wenn auf einmal Gerechtigkeit herrscht und all diese Dinge und gleichzeitig diese Spuren aneinander sehen, die aber nicht mehr schmerzhaft sind, die aber noch da sind aus unserer Vergangenheit, dann werden wir spüren, wie unglaublich schön das ist, dass wir das alles haben, woran wir hier auf der Erde geglaubt haben. Und das wird unsere Freude nur noch größer machen. Und das ist dann die absolute Überwindung von all unserem persönlichen Leid. Wenn das persönliche Leid, das wir heute erleben, nur noch eins kann, nämlich meine Freude nur noch größer zu machen. Paulus sagt, der Tod, und damit ist auch das Schlechte gemeint hier auf der Erde, der Tod ist verschlungen vom Sieg. In der letzten Konsequenz wird das, was wir jetzt erleben, unsere Freude dann nur noch größer machen. Es wird nicht nur einen Trost geben, es wird nicht nur ein Ende geben von all dem Leid, sondern es wird eine Umwandlung geben von all dem Schlechten in ein Gutes. Und seit der Auferstehung wird dieser Gedanke an Jesus greifbar. In ihm wird dieser Gedanke Realität. In Jesus Christus, der da steht, den Jüngern seine Hände hinhält und sagt, fasst mich an, ich bin in Raum und Zeit, ihr könnt mich berühren. Mit meinen Nägeln malen. Jesus hat damals mit seiner Auferstehung eine Hoffnung begründet, die kein Wunschtraum mehr ist, sondern die Realität geworden ist. Er ist wahrhaftig auferstanden und auch wir werden wahrhaftig auferstehen. Was für eine Hoffnung. Jesus steht da mit seinen durchbohrten Händen als der Auferstandene und sagt zu den Jüngern, kommt her und habt Anteil an dieser Hoffnung. An dieser Umwandlung unseres Leidens in zukünftiges Glück. Mein erster Punkt also die Kraft der Hoffnung oder die Hoffnung der Auferstehung. Und mein zweiter Punkt die Kraft der Auferstehung. Vers 48 im Text sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet anderen davon berichten und weitersagen. Und wir lesen in den letzten Versen, dass vorher etwas geschehen muss, bevor sie diese Zeugen sind. Und im Text steht, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Und weil wir das Neue Testament kennen, wissen wir, was damit gemeint ist, nämlich, dass Gott den Heiligen Geist senden wird, zu Pfingsten, und erst dann können die Jünger aktiv werden und Zeugen sein. Der Heilige Geist wird kommen, und die Gegenwart Jesu quasi ersetzen. Er wird in unserem Herzen wohnen und bei uns sein. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, in uns wirkt dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das hat damit zu tun, dass der Heilige Geist in uns ist. Im Epheserbrief steht, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Das Kreuz sagt uns, dass Gott ein Gott ist, der uns wirklich liebt, der sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat, der sich wirklich für uns interessiert. Die Auferstehung sagt uns, dass er uns nicht nur liebt, sondern dass Gott wirklich die Kraft hat, alle Naturgesetze außer Kraft zu setzen und einzugreifen in Raum und Zeit. Und diese Kraft, mit der Gott sozusagen bewiesen hat, dass er tatsächlich eingreifen kann in Raum und Zeit, diese Kraft will Gott uns schenken, indem er uns den Heiligen Geist gibt. Seit der Auferstehung glauben wir, dass es immer einen Neuanfang gibt. Es gibt immer Vergebung, es gibt immer Umkehr und es gibt immer wieder neue Kraft. Die Auferstehung zeigt uns, dass es selbst in den tiefsten Tiefen unseres Lebens, selbst in der dunkelsten Nacht, noch eine Hoffnung gibt. Und mehr noch, es sagt uns, dass aufgrund der Auferstehung Jesu es sogar eine Hoffnung über den Tod hinaus da ist. Neue Hoffnung, Umkehr, wann immer nötig, Neuanfang, Hoffnung für die Zukunft, Überwindung des Todes. Welche andere Religion oder welche andere Philosophie hat so viel Zuversicht, so viel Optimismus und so viel Kraft zum Neuanfang in sich? Und diese Zuversicht, diese Hoffnung steht uns zur Verfügung für unseren Alltag und für unsere Gemeinden. Und wenn wir den Heiligen Geist an uns wirken lassen, dann beginnt das nicht nur in unserem geistlichen Leben eine Rolle zu spielen, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Das ist das, was Jesus andeutet, wenn er vom Heiligen Geist spricht und von der Kraft, die dahinter steckt. Und noch etwas bedeutet die Auferstehung für uns. Im Text steht, dass Jesus ihnen seine durchbohrten Hände und Füße zeigt und die Reaktion der Jünger ist, dass sie sich darüber freuen. Steht im Text. Und zwar so sehr, dass sie vor lauter Freude die Sache immer noch nicht glauben können. Ist er das? Ja. Er sagt das ja, kann er das sein? Ja, wir sehen seine durchbohrten Hände, aber wir können es einfach nicht glauben. Das ist sozusagen zu schön, um wahr zu sein. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, ey Leute, jetzt glaubt das doch endlich mal. Ja? Macht das doch mal. Sondern er sagt, habt ihr ein Stück Fisch für mich? Habt ihr etwas zu essen für mich? Und sie geben ihm ein Stück Fisch und er isst es vor ihren Augen. Warum macht er das? Natürlich, weil ein Geist nichts essen kann. Aber auch deshalb, weil Essen kein Akt des Verstandes ist, kein Akt der Gedanken, sondern wenn ich mit jemandem esse, dann setze ich mich hin und dann rede ich mit ihm und dann habe ich eine Beziehung und dann schaut man sich ins Gesicht, in die Augen und dann sind wir beieinander. In Offenbarung 3 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, zu dem komme ich hinein und mit dem werde ich mich hinsetzen und das Mahl mit ihm halten. Und das ist das, was Jesus uns anbietet seit Ostern und wozu er uns einlädt, nämlich zu dieser intensiven Gemeinschaft mit ihm. Er lebt und er ist heute und hier gegenwärtig. Und er will uns begegnen und mit uns Gemeinschaft haben, jeden Tag. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil Jesus wirklich auferstanden ist, kann es in unserem Leben eine Hoffnung geben und eine Kraft für unser Leben, für unsere Herausforderungen, für unsere Probleme im Alltag und für das, was uns als Gemeinde betrifft. Ich schließe. Gestern Abend saß ich noch vor dem Fernseher. Ich mache das eigentlich selten, weil ich so viele Abendtermine habe. Und da lief auf Arte ein Film aus dem Jahr 1953 mit dem Titel Das Gewand. Und das war ein ganz toller Film über die Auferstehung Jesu. Mit dem Schauspieler Richard Burton, den kennt heute eigentlich keiner mehr. Als ich Jugendlicher war, fand ich den toll. Und dieser alte Film hatte die Handlung, dass der Richard Burton als römischer Hauptmann diese Kreuzigung von Jesus verantwortet. Und er steht dann so am Anfang des Films am Kreuz und sieht, wie Jesus stirbt und fasst dann so zufällig noch an den Balken, an dem Jesus hängt. Und dann ist da das Blut und Der Sklave von ihm, Demetrius, der bekommt dann das Gewand von Jesus, um das die Soldaten würfeln. Und dann kriegt dieser Hauptmann, Marcellus heißt er, kriegt dann dieses Gewand irgendwie übergestreift. Und plötzlich merkt er, dass er verantwortlich ist am Tod von Jesus. Und die Handlung von dem Film ist dann, dass er mit dieser Schuld, verantwortlich zu sein am Tod Jesu, nicht leben kann. Und dann ist er auf der Suche nach diesem Gewand, der Sklave haut ab mit dem Gewand und er denkt, irgendwie kann mir dieses Gewand wieder helfen in meinem Leben und mich befreien von diesem Fluch, hat Albträume. Und dann trifft er in einem Dorf, Kanaan, auf Christen. Und unter anderem auch auf den Demetrius, auf diesen Sklaven, der das Gewand immer noch hat. Und dann gibt es eine Szene, wo der Sklave ihm dieses Gewand hinhält und er sagt, nein, nein, und ich will nicht und das macht mir Angst. Und in dieser Szene erlebt der Marcellus, dass Jesus ihn vergibt. Mein Bruder ist bei der Feuerwehr und bei der Berufsfeuerwehr und leitet da so eine Seelsorge nach Seelsorgegruppe. Und er sagt, das Schlimmste, was die Menschen heute quält, ist die Schuld. Die Schuld, etwas versäumt zu haben, die Schuld, etwas verursacht zu haben, die Schuld, jemanden nicht mehr getroffen zu haben. Und die Menschen werden ihre Schuld nicht los. Und deshalb fand ich diese Szene gestern in dem Film so bezeichnend und so passend für die Auferstehung. Weil seit Ostern werden wir unsere Schuld los. Und es gibt jemanden, der uns die Vergebung unserer Schuld zuspricht. Nämlich Jesus Christus selbst. Und jeder, der mit Schuld kämpft und Vergebung hofft in seinem Leben, dem kann man sagen, Jesus vergibt dir deine Schuld. Er ist auferstanden. Und das ist unsere große Hoffnung. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, die Kraft der Auferstehung und die Vergebung der Schuld.